Ihr Lieben, neulich waren wir mit unserem Auto unterwegs, mit unserem kleinen Auto, und das ruckelte immer wieder und wir hatten so ein bisschen Sorge, es könnte ausgehen und es startete an der Ampel nicht so richtig. Und irgendwann war es uns dann doch zu riskant und wir dachten, wir gehen dann doch mal in die Werkstatt und fragen mal nach. Und da guckte der Automechaniker drunter und sagte, ja, Herr Küster, die Zündkerzen sind nicht mehr in Ordnung. Wenn Sie mal bei der Inspektion gewesen wären, wäre uns das aufgefallen. Sie können von Glück sagen, dass Sie noch so weit gekommen sind. Soll ich die Zündkerzen auswechseln? Habe ich gesagt, nein, das mache ich natürlich selbst. Nein, natürlich soll das der Fachmann machen in der Werkstatt. Der hat dann die Zündkerzen ausgewechselt und es war mir eine Lehre. Ich bin nämlich bei uns in der Familie zuständig für die Wartung der Fahrzeuge und ich hatte einfach die Inspektion vergessen. Sie war mir durch die Lappen gegangen. Und ich finde diese Termine wie TÜV und wie Inspektion, das sind ja auch nervige Termine. Ne? Man muss das immer im Blick haben. Es sei denn, man hat so schlaue Autos, die einem das anzeigen. Aber man muss es im Blick haben. Man weiß nie, was kommt. Wird es größere Reparaturen geben? Aber letztlich ist es ja eine gute Sache. Sowohl ein TÜV als auch eine Inspektion, weil das dient ja dazu, dass das Auto durchgecheckt wird und man guckt, kann man gefahrenlos weiterfahren oder passiert dann das, was Küsters passiert ist und die Zündkerzen waren nicht mehr in Ordnung. Genau, das habe ich mir also nochmal ins Stammbuch geschrieben. In diesem Jahr sind die TÜV und die Inspektionstermine schon safe und eingetragen. Inspektion. Ich habe mich gefragt, was würde eigentlich dabei rauskommen, wenn Gott mal eine Inspektion machen würde in unserer Gemeinde. Wenn Gott sich unsere Gemeinde mal anschauen würde, die Strukturen, die Gremien, die Veranstaltungen, die Beziehungen, wie würde Gott über unsere Gemeinde denken und was würde Gott uns in einem Gemeindeforum am Ende sagen, wie er unsere Gemeinde findet. Ich finde unsere Gemeinde super. Es gibt sehr viel Tolles an unserer Gemeinde. Es gibt auch Menschliches und Menschelndes, klar. Ich glaube, dass Gott vermutlich grundsätzlich positiv wäre und Gott ist ja so ein Ermutiger, so ein zusprechender Gott, so ein liebevoller Gott, der hätte gewiss viele gute Adjektive zu sagen, wenn er sich unsere Gemeinde so anschaut. Alles in allem sind wir doch ganz okay, oder? Natürlich, ne? Ja. Also ein gesundes Selbstbewusstsein ist ja auch gut und ich denke, ja, wir sind schon ganz in Ordnung. So, heute ist uns von der evangelischen Kirche ein Predigttext vorgegeben, wo Gott Inspektion macht beim Volk Israel und wir gucken uns mal an, wie Gottes Urteil ausfällt über sein Volk damals. Ich lese aus dem Propheten Amos, Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Nach der Basisbibel und wahrscheinlich könnt ihr mitlesen. Jetzt kommt Gott. Ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen. Auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe kein Gefallen an euren Speiseopfern und euer Mastvieh, das ihr mir zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Hafenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. So fällt Gottes Inspektion aus über Israel. Und das ist ein Hammertext, ein Schock. Das sind harte und scharfe Worte und das von Gott. Passt das zu dem, wie wir uns Gott vorstellen? Gott beginnt nicht diplomatisch. Wir haben ja gelernt bei einem Feedback, erstmal das Positive sagen, wertschätzend, ne? Und da kann man auch Kritisches. Gott fängt an, ich hasse eure Gottesdienste. Ich kann euer Gemeindeleben nicht ertragen. Euer Lobpreis ist mir zuwider, euer Klavier- und Orgelspiel, euer Gitarrenspiel. All das, was ihr hier tut im Tempel, ist mir zuwider, ich hasse es, ich mag es nicht riechen. Wenn ihr Opfer bringt, ich mag sie nicht ansehen, nicht riechen, es ist mir alles zuwider, was ihr in eurem Gemeindeleben, in eurer Frömmigkeit so darbringt. Das kann irritieren, denn so ist doch nicht der Gott, an den wir glauben. Der Gott, an den wir glauben, ist ein Ermutiger. ist ein liebevoller Gott, ein Vater, ein guter Hirte und keiner, der so schroff ist. Gott ist doch nicht schroff. Gott ist doch liebevoll, zärtlich, behutsam und doch nicht so. Das ist doch nicht das, was wir wirklich von Gott denken. Ja, Gott ist der gute himmlische Vater, er ist liebevoll, er ist der gute Hirte, aber Gott ist kein weichgespülter Gott. Gott ist nicht immer zahm. Gott ist doch nicht immer diplomatisch. Gott kennt Schwarz und Weiß. Wir sagen ja oft, Schwarz-Weiß-Malerei ist nicht gut. Gott macht das manchmal so. Er kennt Schwarz und Weiß. So wie es in diesem Feedback ist. Gott ist unmissverständlich hier beim Prophet Amos und auch bei Jesus. Er ist nicht zahm, nicht behutsam, sondern scharf und schroff und eindeutig und deutlich. Und Israel hatte die Wahl und auch wir haben die Wahl. Wie gehen wir mit solchen Worten um? Sagen wir, also das ist mir zu scharf, das ist mir zu schroff, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Diese Worte will ich mir auch nicht anziehen, denn sie betreffen mich nicht. Das ist eine Kritik, die an mir vorbeigeht, die mit meinem Leben nichts zu tun hat, mit unserer Gemeinde nichts zu tun hat. Oder sage ich, ja, das sind schroffe Worte, das sind scharfe Worte und spitze Worte, aber ich will sie mir sagen lassen. Ich will trotzdem zuhören, ich will trotzdem prüfen, ob da was dran ist, weil ich weiß, dass Gott es gut mit uns meint. Hören wir weg und sagen, das ist der Gott des Alten Testamentes, ne? Jesus war ja ganz anders, Jesus war genauso schroff und genauso scharf. Oder bist du bereit, offen zu sein, auch für harte Worte Gottes, für Schwarz-Weiß-Malerei aus seinem Mund? Das ist eine Frage, eine Entscheidung, vor die wir gestellt sind, du und ich, heute Morgen. Doch um was geht es eigentlich? Was kritisiert Gott eigentlich? Was hasst er? Was verabscheut er? Womit geht er ins Gericht? Es geht um die Frömmigkeit Israels und um das Gemeindeleben. Hier geht es um die Feste. Also wir haben ja unser Kirchenjahr mit Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Erntedank und so. Und die Juden hatten auch ihr Kirchenjahr. Ja, da gab es das Passafest, das Versöhnungsfest, das Wochenfest und viele andere Feste. All diese Feste schaut Gott an und kritisiert die Feier dieser Feste. Und das Gemeindeleben. An jedem Sabbat gab es einen großen Gottesdienst im Tempel. Mit vielen Psalmsängern und wunderbaren Opfern. Auch diese Gottesdienste im Tempel mit Psalmsängern, mit Opfern, kritisiert Gott und sagt, ich verabscheue sie. Das Problem ist aber, dass Gott all das ja angeordnet hatte. Das waren ja keine Erfindungen der Juden, diese Gottesdienste und diese Feiern. Ja, wenn wir in die Tora gucken, in die ersten 5 Bücher Mose, dann wird minutiös beschrieben, wie die Stiftshütte aussehen soll, wie der Tempel aussehen soll. Dann wird genau beschrieben, wie die Priester gekleidet sein sollen. Dann wird genau beschrieben, wie das Passafest zu feiern ist, was man essen darf, was man nicht essen darf. Da wird genau beschrieben, welche Opfer, lest euch mal das dritte Buch Mose durch, echt kein Vergnügen, Speisopfer, Dankopfer, Schuldopfer, Sündopfer, ja, jedes Opfer. Und das machten die Juden pingelig genau. Warum kritisiert Gott das eigentlich? Er hat es selbst angeordnet. Alle Feste, alle Opfer, alle Bestimmungen werden minutiös eingehalten. Gott, was ist eigentlich dein Problem? Das kann man sich fragen, denn das, was die Juden tun, ist richtig und schriftgemäß. Schriftgemäß Frömmigkeit, bibeltreue Frömmigkeit, das machten die Juden und das hasst Gott. Warum? Wurden vielleicht die falschen Tiere geopfert? Nein, alles bestens. Waren die Harfen vielleicht falsch gestimmt? Oder haben sich die Sänger versungen? Nein, alles bestens. Waren die Feiertage falsch, an der falschen Stelle im Jahr? Nein, alles bestens. Waren die Opfer falsch? Nein, die haben alle Opfer gebracht, alles genau richtig gemacht. Also frage ich Gott, wo ist dein Problem mit Israel, mit diesem Volk, das eine bibeltreue, frommes Gemeindeleben hatte? Genau nach deinem Wort. Wie kannst du so schroff sein? Wie kannst du von Hassen sprechen? Warum verabscheust du das? Um Gottes Kritik zu verstehen, müssen wir uns kurz mal zurückversetzen in die Zeit des Amos. Ich mache es ganz holzschnittartig nur, ich gehe nicht groß ins Detail. In der Zeit des Amos im 8. Jahrhundert vor Christus gab es eine Teilung Israels, eine politische Teilung. Es gab das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Das waren zwei getrennte Staaten über mehrere hundert Jahre, die auch Krieg miteinander geführt haben. Ja, wir kennen das ja in Deutschland auch so ein bisschen, dass unser Land geteilt war. Das waren mehrere hundert Jahre Nordreich Israel, Südreich Juda. Amos kam aus der Nähe von Jerusalem, war aber kein hauptamtlicher Prophet, er war Obstbauer und Viehzüchter. Und das Problem in der Zeit von Amos war, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderging ohne Ende. Kapitalismus pur wurde ausgelebt. Amos musste erleben, der Reichtum war nicht gleichmäßig verteilt. Der Reichtum war in den Händen der Oberschicht und viele Leute mussten hungern. Es gab eine Hungersnot. An die Menschen, an die einfachen Leute wurde nicht gedacht. Es gab viel Korruption in den Gerichten. Ja, Richter waren bestechlich. Es gab keine gerechten Urteile. Es gab Ausbeutung. Die arme Landbevölkerung musste zum Geldverleiher gehen. Sie mussten sich selbst verpfänden, Grund und Boden. Also es gab eine extreme soziale Schieflage, soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Korruption, Kapitalismus. Das war die Situation in der Gesellschaft des Amos. So, und jetzt kommt das Unerhörte, jetzt kommt die Pointe. Die Pointe, die Gott zu dieser Rede treibt, zu dieser Inspektion. Denn die Leute, die in der Woche verantwortlich waren für die Ausbeutung, für den Kapitalismus, für die soziale Ungerechtigkeit. Diese Leute gingen am Sabbat schön in den Tempel, sangen ihre frommen Lieder, brachten ihre Gottesdienste, ihre Opfer dar und waren super fromm und machten den bibeltreuesten Gottesdienst, den man sich so vorstellen konnte. 6 Tage Ausbeutung, Härte, Kälte, Korruption, aber am Sabbat ein besonders schönes Opfer für Gott. Besonders schöne Lieder, es soll ihm ja gefallen. Ja, fromm sein ist wichtig. Und diese Doppelmoral, dieses Doppelleben ist für Gott das Problem. Das kann Gott nicht ertragen. Das verabscheut er, das hasst er. Einerseits super fromm, bibeltreu und andererseits die Werte, die Gott wirklich wichtig sind. Darauf kommen wir gleich noch. Diese Werte treten die Menschen mit Füßen und da sagt Gott, das passt nicht zusammen. Wer fromm sein will, der soll auch die Werte teilen, die mir wichtig sind. Gott hat kein Problem mit schönen Liedern. Gott hat kein Problem mit einer tollen Frömmigkeit, mit einem schön modernisierten Haus. Gott findet das alles super, aber es muss mit dem zusammenpassen, was man im Alltag lebt, was man im Alltag umsetzt. Und wenn das nicht passt, wenn wir uns im Alltag anders verhalten, als wir es sonntags hier tun, dann kann Gott auf die schönsten Veranstaltungen, die tollsten Lobpreis-Events, die schönsten Modernisierungsgemeindehäuser verzichten. Ne? Es muss zusammenpassen. Unser Leben und unsere Frömmigkeit müssen kompatibel sein. Die müssen passen. Und das war in Israel nicht der Fall. Und darum kritisiert Gott all die Gottesdienste. Nicht, weil er was gegen die Feste hat. Die hat er ja selber geboten. Die Opfer, die hat er ja selber geboten. Die Lieder, die Psalmen, das sind seine Psalmen. Aber weil es nicht passt im Alltag, darum sagt er, Gott, darauf kann ich verzichten, das möchte ich nicht haben. Wenn Schein und Sein nicht passen, wenn Frömmigkeit und Leben nicht passt, wenn das nicht deckungsgleich ist. Und dann sagt Gott, was ihm wichtig ist. Er sagt, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Gott geht es um Gerechtigkeit. Das ist eines seiner Leitwerte. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Gott will, dass es sozial gerecht zugeht, dass nicht die Armen ausgebeutet werden von den Reichen. Gott will, dass sich die Wohlhabenden um die Ärmeren kümmern. Gott will, dass es vor Gericht gerecht zugeht und dass Richter nicht bestechlich sind. Gerechtigkeit ist eine Voraussetzung für Frieden in einer Gesellschaft, ja? In unserem Text heißt es wie Wasser, ja? Da wächst etwas, wenn es in einer Gesellschaft gerecht zugeht zwischen den Generationen, dann kann auch Frieden da sein. Wenn es gerecht zugeht, dann ist das eine Voraussetzung für insgesamt eine positive Entwicklung einer Gesellschaft. Aber wenn es ungerecht zugeht, dann sind Konflikte vorprogrammiert. Und darum mahnt Gott Gerechtigkeit an. Und Gerechtigkeit ist auch darin begründet, dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist. Jeder Mensch ist vor Gott gleich. Egal ob gebildet oder ungebildet. Egal, ob er reich ist oder arm, wie seine soziale Herkunft ist, Gott ist, jeder Mensch ist vor Gott gleich. Wir sind alle seine Ebenbilder und darum behandelt auch er jeden gerecht, ohne Ansehen der Person. Die Würde des Menschen ist grundsätzlich unantastbar. Egal, wo Menschen herkommen, egal, wie Menschen gebildet sind, egal, wie die sexuelle Orientierung von Menschen ist, Gott liebt alle gleich. Und darum will Gott auch, dass wir Gerechtigkeit umsetzen und uns für Gerechtigkeit einsetzen. Gott findet nicht Gerechtigkeit einfach nur gut, weil das einfach schick ist, ja, sondern weil er jeden Menschen liebt und es nicht erträgt. Wenn Menschen ungerecht behandelt werden und wenn Menschen schäbig behandelt werden. Und damit wird deutlich, ihr Lieben, Glaube hat immer eine politische Dimension. Glaube ist nie apolitisch. Glaube ist immer politisch. Und in unseren evangelischen Kirchen wird das auch sehr stark zum Thema gemacht. Wir Gemeinschaftsleute sind da eher anders, so ein bisschen unterwegs. Wir haben eher so andere Themen auf Lager, ne? Also Glaubenswachstum, geistliches Leben und so. Das finde ich auch alles richtig und gut. Ich bin von Herzen gern ein Gemeinschaftspastor und ich bin von Herzen reformatorischer Pietist. Aber wir fallen von der anderen Seite vom Pferd. Die Landeskirchen fallen manchmal von der Seite vom Pferd, dass Politik alles ist. Aber wir engagieren uns kaum politisch als Gemeinden. Wo sind politische Themen in unseren Gottesdiensten? Das ist selten, sehr selten, dass ich mal über etwas Politisches rede. Ja, aber hier wird deutlich, Glaube und Politik gehören zusammen. Gesellschaftspolitik, ich rede nicht von Parteipolitik zwingend, aber Gesellschaftspolitik und Glaube gehören zusammen. Soziale Gerechtigkeit ist also keine Erfindung der Sozialdemokratie oder von Karl Marx. Soziale Gerechtigkeit ist eine Erfindung Gottes, bereits im Alten Testament und wird von Jesus dann nochmal bestätigt. Genau. Ja, wie ist es im Neuen Testament? Im Neuen Testament ist es im Prinzip von den Werten her genauso. Wenn wir uns anschauen, auf was Jesus Wert legt, in der Bergpredigt, da sagt er, selig sind, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, das sind die Werte Jesu auch im Neuen Testament, auch in der Bergpredigt. Und wir haben eben von Katrin Obermeier das Hohelied der Liebe gehört und wir haben als Jahreslosung alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wenn Jesus das ganze Gesetz zusammenfasst, dann heißt es, du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Beides gehört zusammen. Gott zu lieben, Frömmigkeit, Spiritualität und den Nächsten zu lieben wie dich selbst, das gehört zusammen. Das reißt Jesus nicht auseinander. Jesus bestätigt die Botschaft des Amos in aller Deutlichkeit. Und auch in anderen Stellen ist klar, wer das trennt, wer Glaube und Frömmigkeit trennt von seinem Handeln, von seinem Leben, von seinem Engagement, der reißt etwas auseinander, was eigentlich zusammengehört. Das heißt in 1. Johannes 4, wer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Ja, oder bei Jakobus ist das sehr stark. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Das muss zusammenpassen. Und zum Thema Schroff, Jesus ist nicht immer nur der liebe, gute Hirte, der den Menschen über den Kopf streichelt und sagt, Mensch, schön, dass du da bist und so. Der konnte schroff sein, der konnte scharfe Bilder gebrauchen, der konnte die Leute vom Kopf stoßen, ähnlich wie Amos. Also im Neuen Testament sind wir mit der schroffen Inspektion des Amos in guter Gesellschaft. So, was heißt das für uns als Christen heute? Was können wir als Christen heute tun? Die brennenden Fragen unserer Gesellschaft sind doch auch unsere Fragen und unsere Nöte. Soziale Gerechtigkeit ist doch nicht nur damals ein Thema gewesen und zur Zeit der Industrialisierung, als der Kommunismus entstand, sondern soziale Ungerechtigkeit ist doch auch heute ein Thema in unserer Gesellschaft. Und da haben wir Christen was zu sagen, aus christlicher Perspektive. Auch die anderen Herausforderungen, Klimakrise, das betrifft uns doch auch. Ökologische Verantwortung aus geistlichen Gründen, das betrifft uns doch auch. Digitalisierung und vieles andere und auch die Entwicklung, was rechtes Gedankengut betrifft. Katrin Obermeier sprach schon davon, von den vielen Demonstrationen in den letzten Wochen in unserem Land, wofür ich so dankbar bin. Wir haben 3 schwere Wahlen im Herbst in Deutschland, in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen. Und überall ist die AfD sehr, sehr stark. Eine Partei, in der Ausgrenzung, Abgrenzung und ein menschenverachtendes Menschenbild auch gelebt wird. Ja, und das ist jetzt nicht nur die Meinung von Thorsten Küster, sondern gerade in Thüringen ist eben die AfD faktisch als rechtsextrem eingestuft und dort wird möglicherweise, was Gott verhindern möge, Bernd Höcke Ministerpräsident. Und ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die gegen dieses Gedankengut auf die Straße gehen, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen diese Dinge. Und ich bin stolz darauf, dass wir in Uetersen am Freitag eine Demo haben. Ich war vor zwei Wochen war das, in Elmshorn, das war beeindruckend. 2000 Leute waren angemeldet, über 6000 Leute waren, glaube ich, in Elmshorn, Hamburg, Pinneberg und wir haben uns als Ökumene an den Bürgermeister gewandt und haben gesagt, es gibt doch auch guten Grund in Uetersen so eine Demo zu machen. Und dann ist der Bürgermeister jetzt nicht nur wegen uns auch in Bewegung gekommen und so, ne? Viele sind mit im Boot und jetzt gibt es eine Demo am Freitag um 17 Uhr. Und ich möchte Sie nicht nur so abkündigen, ich möchte dafür werben. Werben, dass ihr kommt. Das ist eine Möglichkeit, dass wir aufstehen. Und ich finde die Formulierung dieser Demo toll. Sie heißt nämlich nicht gegen rechts oder gegen AfD oder gegen irgendwas, sondern es ist eine positive Demo für Demokratie, für Vielfalt, für die Werte, die uns wichtig sind, die wir verteidigen wollen. Nun hörte ich vor ein paar Tagen, ja, Thorsten, aber wer weiß, wer da alles so mitläuft. Besonders linke Gruppen oder Bund und Homo und so, man weiß ja nie. Meine Güte, man weiß bei keiner Demo, wer da noch mitläuft. Aber uns alle verbindet doch, dass wir für Recht sind, für Gerechtigkeit, für Liebe, für Vielfalt und für Demokratie. Das verbindet uns. Und wenn mich da 20 andere Dinge trennen von den Menschen, dann ist mir das in dem Moment um 17 Uhr egal. Weil das Entscheidende verbindet uns dann. Ja? Ich würde jetzt niemals sagen, es ist des Christen Pflicht, dahin zu gehen. Nein, aber es ist eine Chance, eine Möglichkeit, dahin zu gehen. Ich habe auch gestern im Fitnessstudio ordentlich Werbung gemacht für diese Demo. Und ich möchte auch euch von Herzen einladen. Und ich finde halt, dass dieser Predigttext passt. Weil dieser Predigttext macht deutlich, Glaube und politisches Handeln und Denken und Engagement gehören zusammen. Und wenn wir fromm sein wollen, was wir dürfen, Gottesdienste feiern, Lieder singen, Gemeindehäuser modernisieren, das dürfen wir alles, findet Gott gut. Aber dann lasst uns auch etwas tun, was seinem Herzen und seinen Werten entspricht. Ich komme zum Schluss. Das ist ein Weckruf des Amos, der herausfordert und der uns immer mal wieder eine Inspektion unterziehen lassen soll, aber auch persönlich. Unterzieh dich doch mal eine Inspektion. Bist du noch authentisch? Bist du selbst so, wie du nach außen hin scheinst? Oder spielst du Theater? Stimmt bei dir geglaubter Glaube und gelebtes Leben überein? Prophetische Rede will immer aufschrecken, sie will auch immer unruhig machen, sie will zum Umdenken anregen und zur Umkehr. Und dazu sind wir eingeladen. Amen.